Derzeit findet in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft statt. Auch auf 1 berichtet in der einen oder anderen Sondersendung über die Spiele, vor allem aber über das Geschehen außerhalb der Stadien und hat sich dafür eigens den Weltmeister Thomas Berthold an Bord geholt. Unsere Zuschauer sind von seinem Fachwissen und seinen stets ehrlichen und authentischen Kommentaren so begeistert, dass ich mich kurzerhand entschlossen habe, ihn zu fragen, ob er nicht Lust hat, in meinem Lieblingsformat vorbeizuschauen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen weltmeisterlichen Ausgabe von Spielmacher auf 1. Gleich vorab, liebe Zuschauer, in dieser Sendung werden wir nur am Rande über die Fußball-Europameisterschaft sprechen, denn wie Sie es gewohnt sind, steht der Mensch Thomas Berthold im Mittelpunkt von Spielmacher auf 1. Und da gilt es in erster Linie zu hinterfragen, wie aus einem beliebten Fußball-Weltmeister ein kritischer Sportler wurde, der heute von den Systemmedien tunlichst gemieden wird. Thomas, herzlich willkommen in unseren Studios in Linz bei Spielmacher.
Ja, Thomas, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Bring schönes Wetter mit.
Ja, Spielmacher ist gleich ein guter Hinweis. Warst du früher während deiner aktiven Zeit als Fußballprofi eben ein solcher oder mehr der Spielzerstörer?
Du, ich habe in meiner Jugend sogar rechts außen gespielt. Mittelfeld zentral, defensiv hinten. Ich war so ein bisschen polyvalenter Spieler. Und auch als ich bei Eintracht Frankfurt in der ersten Mannschaft anfing, ging das dann genauso weiter. Mal rechter Verteidiger, mal rechts außen, mal Innenverteidiger. Ist ganz nett, aber ich glaube, für die Karriere ist es besser, dass irgendwann mal dann man sich festlegt auf eine Stammposition. Und ich habe mich eigentlich am wohlsten gefühlt so in der Innenverteidigung. Und zentral in der Viererkette, das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht auch. Da musst du auch das Spiel eröffnen. Also es ist ja heute im modernen Fußball genauso wie zu unserer Zeit schon. Ein Verteidiger damals, der musste mit der Kugel umgehen können. Und das Passspiel musste sauber sein. Du brauchst das technische Veranlagung. Also nur gegen Mann und nur dagegen und Schruppen, das war ja damals auch schon lange passé.
Wir werden gleich noch über deine aktive Zeit als Fußballprofi sprechen. Aber du hast selbst erwähnt, die Jugend war ja Ausgangspunkt deiner Karriere. Und wenn man recherchiert, stellt man fest, wenn man 50 Jahre zurückgeht, also du hast ja auch schon einige Jährchen auf dem Buckel, dann hast du deine Karriere bei Kewa Wachenbuchen begonnen. Das klingt nach einem Dorfverein und einem Jungen, der auszog, um die Welt zu erobern.
Das ist ein Dorfverein gewesen, es war eine Spielgemeinschaft, sonst hätten wir gar keine 11 Spieler zusammenbekommen. Wir haben damals auch außerhalb von Frankfurt gewohnt mit meinen Eltern und meiner Schwester. Und da ich jeden Tag auf dem Bolzplatz war, sagte meine Mutter eines Tages, Junge, da unten gibt's einen Verein im Wald, jetzt kannst du auch da noch hingehen und meldest du dich an, kannst mit dem Rad hinfahren. Und so bin ich zu Kewa Wachenbuchen gekommen. Und wir hatten eine tolle Jugend, haben sogar in der D-Jugend Eintracht Frankfurt geschlagen. In meiner Mannschaft spielte damals auch Thomas Kloss. Der hat auch den Sprung in die Bundesliga geschafft bei Eintracht Frankfurt. Und und so sind wir dann beide von Kewa Wachenbuchen in der C-Jugend oder im zweiten Jahrgang D-Jugend, weiß ich gar nicht mehr, sind wir dann nach Frankfurt gewechselt.
Ist es heute noch möglich, deiner Meinung nach, aus einem solchen Dorfverein kommend Karriere zu machen?
Ja, warum nicht? Also gescoutet wird ja heute überall, auch auf dem Land. Und wenn da jemand dabei ist mit Veranlagung, mit Talent, denke ich schon, dass es möglich ist.
Jetzt wird aber häufiger kontrovers darüber diskutiert, wann es sinnvoll ist, so das Umfeld mit Freunden zu verlassen, um dann an ein Bundesliga-Nachwuchsleistungszentrum zu wechseln.
Da hast du recht. Ich kann mich daran erinnern, in Frankfurt gab es auch schon, ich glaube, so 6 bis 8 Zimmer für Spieler, die von weiter her kamen, die in meinem Alter waren, so 14, 15, 16. Da dachte ich mir auch, also wenn du dann die ganze Woche da im Riederwald rumhängst in dem Hotel, nach dem Training ist das daher noch lang, weißt du. Also das ist so eine Sache. Ich glaube schon, dass ein junger Spieler seine Familie braucht, eine gewisse Sicherheit auch braucht, wenn er zu früh aus seinem Umfeld wegkommt, in eine fremde Stadt alleingelassen etc., könnte ich mir auch vorstellen, dass das doch auf die Seele schlägt irgendwann. Und ich hatte eben das Glück, dass meine Mutter Fahrdienst geleistet hat. Kannst dir vorstellen, vom Land damals zum Riederwald mit dem Bus und mit der Bahn, das wäre eine Weltreise gewesen, bin ich meiner lieben Mutter heute noch dankbar, dass sie da immer zum Riederwald fuhr, gewartet hat und mich nach dem Training dann nach Hause gefahren hat. Denn in der C-Jugend kann ich mich daran erinnern, da haben wir auch schon 5-mal die Woche trainiert. Also da war das Wochenprogramm für den jungen Menschen schon gelaufen. Schule, Training, Sonntag um 10 Spiel, Thema war durch.
Ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele Männer vorm Fernsehapparat sitzen und eine Verbindung haben zu Thomas Berthold, deine Karriere verfolgt haben und möglicherweise jetzt ihre Kinder und Enkelkinder auffordern. Das müsst ihr euch anschauen. Der hat mit Sicherheit auch einen Tipp für euch. Lass uns mal darüber sprechen. Zigtausende Jungs und Mädels träumen ja davon, Fußballprofi zu werden. Wenn du so zurückblickst, was zeichnete dich aus? Was hat dich zu einem Unterschiedsspieler gemacht, der es tatsächlich aus einem Dorfverein in den Profifußball geschafft hat?
Ich habe unheimlich gern trainiert. Ich konnte nicht verlieren. Also du brauchst schon so ein paar prägende Charaktereigenschaften, um erstmal im Jugendfußball auf nationaler Ebene dich durchzusetzen. Ich bin mit Eintracht Frankfurt deutscher B-Jugend und deutscher A-Jugendmeister geworden. Das ist auch schon was. Und ich kann mich daran erinnern, wir haben damals Balljungen gespielt im Stadion. Und da kam bei mir der Gedanke auf, als ich da so am Seitenrand stand, hier willst du auch mal spielen. Und diesen Gedanken habe ich manifestiert. Und dann wollte ich das auch unbedingt. Und mein Vater, der ist Mathematiker, Physiker, der hat immer gesagt, Junge, du hast keine Garantien, ob du ein Jahr spielst, 5 Jahre spielst, ist alles viel zu riskant. Du machst jetzt mal schön dein Abi, das habe ich auch gemacht, und dann gehst du schön studieren. Ich hatte sogar ein Stipendium in Amerika, in den USA. Und weil damals in den USA der Fußball promotet wurde, und da hat man schon versucht, junge Deutsche bzw. junge Europäer nach USA zu ziehen, über die Uni. Aber mir war irgendwie im Kopf klar, okay, das Abi machst du noch, aber dann wird Profifußball gespielt. Und da ich mit 17 schon unter Branko Cepic in der Bundesliga gespielt habe, mein Abi noch abgeschlossen habe im gleichen Jahr, das war auch lecker, Thomas, kann ich dir sagen, im Bus
das
gelernt.
Das glaube ich, ja.
Fix und fertig, ja. Und dann Samstag gespielt, aber es ging irgendwo. Ich glaube, der Wille von mir, der war einfach da. Der war so stark, dass ich das unbedingt wollte. Und habe dann auch keinen Respekt gehabt vor der Konkurrenz. Obwohl das damals auch andere Zeiten waren. Also ein junger Spieler hat ja damals, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, wie so eine Art Lehre gemacht. Du musst dir so vorstellen. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal in den Mannschaftsbus reinkam, zur Fahrt zum Hotel. Da stand ich da im Gang und habe erstmal gewartet, bis alle saßen. Und dann habe ich gefragt, wo kann ich mich denn hier hinsetzen? Weil einfach in den Bus reingehen und dann mal auf den Platz setzen, das konntest du gar nicht leisten, sowas. Und die Alten, ich weiß noch, so Charlie Körbel, ich habe noch den Bernd Hülsenbein erlebt, der auch schon verstorben ist, den Krabbi auch schon verstorben ist. Das war das letzte Jahr von den beiden. Die Alten haben dir schon gesagt, Junge, hier bei uns musst du erstmal schuppen. 2 Jahre. 3 Jahre, dann kannst du ein Interview geben. Und unser Zeugwart, der Toni Hübler, der kam auch immer nach dem Training und hat gesagt, so Jungs, hier 2, 3, Ralf Falkmaier, es gab ja noch ein paar andere junge Spieler, Trikots einsammeln, Schuhe einsammeln, schön abputzen, polieren und dann könnt ihr duschen gehen. Das war einfach so. Ich meine, die heute, die können nichts dafür, dass sich diese ganze Welt gedreht, geändert hat, dass alles viel schneller geworden ist, dass du ruckzuck auf den Podest gehoben wirst nach 2 Spielen. Oder kriegst du eine Einladung für die Nationalmannschaft? Das war eben früher ganz anders.
Das bringt mich zu der Frage, was hat sich geändert? Was müssen die Talente von heute mitbringen?
Sind das dieselben Eigenschaften? Was hat sich geändert? Ich würde erst mal sagen, du musst mal in die Statistik schauen. Wie viel 18-Jährige schaffen denn den direkten Sprung von der A-Jugend in den Seniorenbereich? Wirtz, Musiala. Da müssen wir schon lange zurückgehen, dann fällt mir schon gar keiner ein.
Das sind ja weniger als 2%, wenn ich die Statistik.
Nein, erstmal die so jung es schaffen auch dann körperlich, also sich durchzusetzen in der ersten Liga. Denn es ist schon was anderes, in der Jugend zu spielen und dann in der robusten ersten Liga. Wir hatten damals in Frankfurt noch das Glück, dass wir mit Dieter Stinker den Trainer hatten von der zweiten Mannschaft und die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt hat damals in der jetzigen dritten Liga, das war damals die Oberliga Hessen gespielt und die waren immer in den ersten 3. Also du hattest da auch immer mal die Möglichkeit als 17-Jähriger, 16-Jähriger beim Dieter Stinker, wenn du soweit warst, schon mal ein bisschen zu schnuppern, wie es im rauen Männerfußball ausschaut. Und dritte Liga ist schon eine andere Nummer als Regionalliga oder Oberliga, wo ja die meisten Zweitmannschaften der Bundesliga-Vereine spielen. Das ist ja kein Wettbewerb. Aber diese Athletik, meiner Meinung nach, her, kam auch bei mir daher, dass ich parallel zu meinem Trainingsbetrieb, ich hatte im Abi Leistungsfach Sport, das hieß 5 Stunden die Woche Sport antreten. Und der Rektor, der hat dann gleich gesagt, eine Ansage losgelassen, hat gesagt, Bertold, nicht, dass du denkst jetzt, weil du da am Samstag eine Bundesliga kickst, kriegst du dir was geschenkt. Du musst hier antreten, beim Schwimmen, beim Handball, beim Turnen, etc. etc. Und wenn du natürlich schon mal zu dem Trainingsprogramm 5 Stunden Sport noch hast die Woche, war ich mit 17 schon körperlich und athletisch so ausgebildet, dass es mir relativ leicht gefallen ist, von der Jugend jetzt in der Bundesliga zu spielen. Und heute, wenn ich die Kerlchen sehe, denke ich manchmal so vom Körperbau auch her, das dauert jetzt auch noch ein paar Jahre, bis sie erstmal auch die Robustheit haben, das Tempo haben, die Athletik haben, um überhaupt zu bestehen. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, bei allen Programmen, die heute laufen, Leistungszentren, DFB, NLZ, Bundesliga-Vereine, ob vielleicht in der Athletik anders und vielleicht auch mehr trainiert werden muss.
Also die Athletik ist eine wichtige Voraussetzung, um sich dann durchzusetzen als junger Fußballer. Du hast ja viele Jahre als Profi agiert, du hast Talente kommen und gehen sehen. Kannst du auch das auf einen Nenner bringen, woran die meisten Talente dann tatsächlich gescheitert sind? Warum haben sie es nicht geschafft, sich durchzusetzen?
Gut, du brauchst natürlich auch das Glück, dass du den Trainer hast, der dich spielen lässt. Und das war unser Glück damals bei Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt war chronisch wirtschaftlich nicht gut aufgestellt, viele, viele Jahre. Und daher waren die eigentlich gezwungen, junge Spieler spielen zu lassen, weil sie gar kein Geld hatten, um auf den Transfermarkt einkaufen zu gehen. Das hat sich natürlich heute kolossal geändert. Die Vereine haben immer andere Kapitalmöglichkeiten, andere Einkaufsmöglichkeiten. Und das brauche ich dir doch nicht sagen. Der Trainer, der steht ja auch Woche für Woche unter Druck. Und wenn die Tabelle nach unten zeigt, da kannst du dir vorstellen, am Montag dann, wenn die Woche losgeht, wie die Gesamtstimmungslage bei vielen Vereinen ist. Und wenn es dann um den Trainerposten geht, was glaubst denn du, auf wen der setzt? Der setzt natürlich erstmal auf den Etablierten, weil er sagt, das Risiko kann ich gar nicht eingehen, jetzt einen Jungen hier spielen zu lassen, dann verlieren wir noch zweimal, bin ich eh weg. Von daher muss ich sagen, der einzige Verein, der nachhaltig eine Philosophie hat, über viele, viele Jahre, das ist der SC Freiburg, wo du einfach siehst, das ist deren Geschäftsmodell. Die haben auch jetzt 2 Trainer gehabt, die lange da waren, über Jahrzehnte. Und die Trainer mussten eben auch diese Vereinsphilosophie umsetzen. Und die anderen, die sind eben marktabhängig. Da wird eben eingekauft, wieder ausgeliehen. Und der junge deutsche Spieler, ja, der kommt dann meistens irgendwie unter die Räder. Da brauchst du schon einen starken Willen und eine hohe Durchsetzungskraft. Das nötige Menschenglück natürlich auch. Aber ja, die Faktoren, die Umstände, die waren eben zu unserer Zeit günstig für junge Spieler bei Eintracht Frankfurt.
Also du sprichst das Glück an, die Umstände in einem Verein, dass der Trainer auf dich setzt. Wenn der Trainer dich aber mal links liegen lässt, dann ist ja das Talent eben wieder gefordert. Und deshalb muss ich auch nochmal nachfragen, weil ich denke, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Was fehlt dann den Talenten in diesem Augenblick? Denn es ist ja auch so, dass viele dann den Kopf hängen lassen, sich vielleicht auch zurückziehen, beleidigt sind, den Trainer hinter dem Rücken schon diskreditieren.
Ja, das glaube ich nicht, dass bei jungen Spielern das anfängt, dass sie da Politik machen. Dass eine Enttäuschung da ist, ganz normal. Aber wenn du in einer Mannschaft spielst, musst du auch mit Enttäuschung umgehen können. Und dass eben dieser Energieumwandel in Motivation, dass du eben vielleicht nochmal eine Schippe drauflegst, um dem Trainer auch zu zeigen, du Trainer, ich bin dran, gebe Gas, ja, und eben dann zu hoffen, dass er eben dann beim nächsten oder übernächsten Spiel oder wann auch immer auf dich setzt. Weil den Kopf in den Sand stecken, beziehungsweise Politik machen dann über den Berater, das bringt ja nichts. Ja. Was ist denn dann die Konsequenz? Die Konsequenz ist doch die, dass du dann entweder ausgeliehen wirst, da kommst du schon in ein ganz anderes Umfeld rein, da hast du auch keine Garantie, ob du spielst, ob du nicht spielst, dann kommst du wieder zurück, fängt das Ganze wieder von vorne an. Also ich denke mal, die jungen Spieler sind gut beraten, erstmal sich selbst einzuschätzen, sich richtig selbst einzuschätzen, ob sie von der Leistung her in der Lage sind, wenn sie aus der Jugend rauskommen, da wirklich oben angreifen zu können. Und wenn das nicht der Fall ist, offen und ehrlich mit dem Verein zu reden und sagen, du, es bringt mir mehr, vielleicht in die 2. Liga zu gehen oder in die 3. Liga zu gehen, wo ich spiele, denn Spielpraxis, also diese Härte, die du dir aneignest, die kannst du dir nur über die Praxis aneignen. Das geht nicht übers Training. Das bringt dir dann mehr, mal ein, zwei oder vielleicht sogar drei Jahre in der unteren Liga zu spielen. Du hast dann aber die Spiele in den Beinen, um danach den Sprung zu schaffen. Als drei Jahre zu versauern und dann immer mit dem langen Hals am Wochenende nach Hause zu kommen.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ein Schritt zurück, um anschließend zwei Schritte nach vorne zu machen, vielleicht einen neuen Anlauf nehmen. Selbstreflexion ist ein schönes Stichwort, gerade auch für junge Talente. Jetzt gehen wir mal zurück, erinnern uns an dein erstes Bundesligaspiel. Ich gehe davon aus, du weißt ganz genau, wann das war und gegen wen das war.
Das weiß ich nicht mehr. Du hast mir aber geschrieben, gegen HSV.
Genau, ich habe ja recherchiert.
Das stimmt, weiß ich gar nicht.
Ja, 12.03.83, meine Güte.
Mein Gott.
Das ist 41 Jahre her und du schaust immer noch so blendend aus. Aber kannst du dich dann noch so ein Stück weit daran erinnern, wie das Gefühl war, als der Trainer sagte, Berthold, du spielst?
Thomas, muss ich ehrlich sein, das ist schon zu lange her. Das weiß ich nicht mehr. Also der Trainer war bestimmt Branko Cepic, oder? Oder ja. war es Dietrich Weise? Nee, Branko Cepic war es.
Ja.
Branko Cepic, ja. Also Branko, muss ich dir ganz ehrlich sagen, war für mich der größte Trend, den ich erlebt habe, sagt auch übrigens Franz Beckenbauer. Er hat ja auch Naturwissenschaften studiert, Mathematik und Physik, war der erste Trainer, der in Deutschland die Raumdeckung eingeführt hat. Und Branko, lieber Thomas, war eine Wundertüte. Mhm. Du wusstest bei dem nie, wo du dran warst. Also wir haben da schon Dinge erlebt. Also ich weiß noch, also ich kam mir an den Spieler gegen Gladbach zu Hause, 4-0. Am Sonntag schrieb der Blätterwald, die Bildzeitung, Fußball vom anderen Stern. So, jetzt kannst du dir vorstellen, kommen alle gut gelaunt zum Training. Ist ja meistens so, wenn du gewinnst, ja. Es regnete. Der Branko saß draußen auf einem Stuhl am Trainingsplatz, der Co-Trainer nebendran mit dem Schirm. Der sprach ja so ein bisschen gebrochen Deutsch. Wir kamen da an, morgen Trainer, morgen Co-Trainer, bla bla bla. Da schmunzelte der schon so und das war immer gefährlich. Und dann sagte der in seinem gebrochenen Deutsch, na Männer, seid ihr wohl heute gut gelaunt? Hä? Wir, oh ja, jetzt sagst du lieber nichts mehr. Dann dachten wir, was kommt denn jetzt? Machen wir heute mal ganz neue Übung. Dann griff er mit der Hand in den Kieselsteinboden und sagte dann zu uns, na, was seht ihr hier auf meiner Hand? Trainer, viele Kieselsteine. Genau, viele Kieselsteine. Und so viel Kieselsteine, wie ich auf meiner Hand habe, machen wir jetzt statt Auslaufen Steigerungslauf. Grundlinie anlaufen bis zum 16er, volle Pulle bis zum anderen 16er, auslaufen bis zur Grundlinie und jedes Steinchen ins Töpfchen und wieder zurück. Ziehe eine Stunde am Sonntagmorgen im Regen hoch und runter. Wir hatten damals einen Spieler, Thomas Groth, ich weiß nicht, ob du dich noch an ihn erinnern kannst, heute sehr erfolgreicher Berater, spielte bei uns im Mittelfeld, der hatte Magen-Darm. Nach 30 Minuten lag der auf dem Platz. Heute würden da sofort Ärzte, Physios auf den Platz stürmen. Beim Branko ging das schon mal grundsätzlich nicht, weil erst mussten die den fragen und dann, wenn der gesagt hat, ja, dann durften die auf den Platz laufen. Also die Physios zum Branko, Trainer.
Entschuldige, dass ich so lachen muss.
Aber da kannst du dir mal vorstellen, was das für Relation war. So, dann guckt der Branko so schmunzelnd. Was wollt ihr, Männer? Da liegt einer auf dem Platz, Trainer. Ja, hab ich gesehen. Könnt ihr hingehen, wenn wir fertig sind? Kannst du dir das vorstellen? Der lag eine halbe Stunde in der Pfütze. Wir sind da vorbeigelaufen. Und nachdem eine Stunde rum war, jetzt könnt ihr hingehen. Kannst du dir das heute vorstellen?
Nein, ein solcher Trainer.
Tatsachsklagen.
Sofort eine Anzeige.
Anzeige, ja. Körperverletzung. So, das war so. Hart, härter Branko. Wenn du den Felix Magath fragst mal, wenn sie immer alle über den Felix Magath reden, dann, er hatte ja Branko in Hamburg, kannst du ihn mal fragen. Das sagte der auch. Was wollen die eigentlich von mir? Ich habe das Spaßprogramm gemacht. Was meinst du, was der mit uns gemacht hat?
Okay, du hast aber dann dieses Programm verlassen. Du hast dich dann schon relativ früh, nach einigen Jahren Frankfurter Eintracht, nicht zu einem deutschen Spitzenverein bewegt, sondern bist gleich über die Alpen nach Italien, Hellas Verona. Wie kamst du zu dieser Entscheidung?
Du, WM 86, wir waren ja im Finale und dann kam ein Angebot von Hellas Verona. Peter Pregl ist Meister geworden mit Hellas Verona das Jahr zuvor. Und die Serie A war das Nonplusultra im europäischen Fußball. Also unter den Bedingungen, die es damals in Italien gab, ja, war das Fußball-Schlaraffenland wie heute die Premier League. Monetär, was die Spieler anbetrifft, die ausländischen Spieler, es gab ja nur zwei Ausländer-Botteben. Dann haben sie auf drei aufgestockt. Die Serie A war in Europa mega erfolgreich. Und von daher habe ich mir einfach gesagt, Alter hin, Alter her, ja, mit 21, das probierst du einfach mal. Und hab's noch nicht bereut. Muss sagen, jetzt im Nachgang, der größte Fehler war, damals da wegzugehen.
Ja, du bist 4 Jahre in Italien geblieben.
War 4 Jahre in Italien, genau. Und dann kam auch, Thomas, kam vom Verband eine Regelung raus, dass nach 5 Jahren der Ausländerstatus wegfällt. Ja, danach ist man immer schlauer.
Du bist nach Deutschland zurück, bis zum FC Bayern München. Und spätestens da hätte ja normalerweise der erste nationale Titel fällig sein müssen. Weil wer bei Bayern München spielt, wird früher oder später auch mal deutscher Meister.
Ja, vollkommen recht. Jupp Heynckes war, glaube ich, 6 Wochen oder 8 Wochen noch im Amt. Wurde dann ersetzt durch Sören Lerby. Und dann kam, glaube ich, noch Erich Ribbeck. Also das erste Jahr war chaotisch. Chaotisch. Mannschaft zerstritten. Das ist halt immer so im Leben. Ja, manchmal fragst du dich auch, was mache ich eigentlich hier in diesem Film? Da kann man nur im Nachgang sagen, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen.
Von vielen Ex-Profis habe ich dann immer wieder gehört, Erich Ribbeck hatte mit einem Trainer tatsächlich relativ wenig gemein. Du schmunzelst auch schon.
Ja, der war mehr mit sich und seinem Outfit und seinem Aussehen beschäftigt, das stimmt. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Oder wolltest du jetzt auf Bernd Schuster ansprechen?
Nein, die Verbindung wollte ich jetzt nicht aufzeigen. Okay. Es gibt einen interessanten Spruch von damals. Bayerns Schatzmeister Hegerich bezeichnete Thomas Berthold einst als bestbezahlter deutscher Golfprofi nach Bernhard Langer.
Sagenhaft.
Wie kam es denn dazu?
Keine Ahnung, wie er dazu kam. Ja. Ich meine, heute spielen ja alle Golf, alle Profis spielen Golf. Ich war einer der Ersten, der in seiner Freizeit mal gegen den kleinen Ball gehauen hat. Musste ihn fragen, ja.
Hast du damals bei den Bayern tatsächlich als Fußballprofi auch schon mit dem Golf begonnen gehabt?
Ich habe in Rom schon mit Golf begonnen, als ich in Rom gespielt habe.
Und die Verbindung zum Golf ist auch heute noch erhalten? Ja, du bist nach wie vor
nicht,
aktiv?
Nicht mehr so intensiv wie früher, aber wenn es geht und das Wetter passt.
Was war dein bestes Handicap?
8.
Ah, einstellig.
Aber ist schon lange her.
Zeugt davon, dass du es konntest. Von den Bayern ging es zu Stuttgart. Da gewannst du auch den DFB-Pokal dann 1997. Ja. Was blieb aus dieser Stuttgarter Zeit für dich hängen?
Ja, du, wir haben einen sehr erfrischenden Fußball gespielt. Es hat nicht ganz gelangt, um vielleicht wirklich den Bayern gefährlich zu werden, um auch mal deutscher Meister zu werden mit der Mannschaft vom Potenzial. Da wäre das sehr drin gewesen, aber wie es halt immer so ist, ja, da wird der Erste abgekauft. Giovanni Elber ging dann nach München. Die alte Bayern-Strategie, wenn einer aufkommt, musst du die eben wegkaufen, die guten. Und ich muss aber sagen, dass fußballerisch wir wirklich eine super Zeit hatten. Wir waren ja auch 98 im Finale der Pokalsieger gegen Chelsea in Stockholm. Haben wir leider 1-0 verloren. Da hat noch Vialli und Gianluca, der auch schon verstorben ist, ja, zu dem ich eine enge Beziehung hatte, bei Chelsea gespielt. Hatten wir eine tolle Zeit. Wir hatten auch einen sehr charismatischen, diskussionsfreudigen Präsident mit Gerhard Meyer-Vorfelder.
Leidenschaftlicher Europa-Einträger.
Den möchte ich auch nicht missen, weil mit dem konntest du wirklich diskutieren, der hat auch zugehört. Also von daher fand ich einfach jetzt im Nachgang betrachtet, das war für mich eine tolle Zeit, die fast 10 Jahre in Stuttgart, muss ich ganz ehrlich sagen.
Erfolgreicher, deutlich erfolgreicher warst du im Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft. Da wollen wir jetzt auch die Bilder mal aufzeigen, insbesondere das Highlight. 1990, Weltmeister.
Ja, du, das war für uns jetzt von Anfang an bis nach Rom eigentlich klar, dass der Weg nur über uns gehen kann. Und wir haben nie einen Moment gehabt, wo es den kleinsten Zweifel gab. Also die Mannschaft war A, so stark individuell, B, charakterlich auch so stark und als Team so geformt, auch durch Franz Beckenbauer, der da eben groß Wert drauf gelegt hat, dass er wirklich eine charakterstarke Mannschaft hat mit einem großen Zusammenhalt, wo jeder durch, für den anderen durch dick und dünn gegangen wäre. Und von daher haben wir das auch entsprechend umgesetzt. Weißt, es gibt ja viele Mannschaften, die haben so diesen Erfolgsdruck, den Erwartungsdruck, einen Titel zu holen. Mit dem Thema haben wir uns gar nicht beschäftigt. Der Franz hat ja auch immer so einen Spruch drauf gehabt, ja, nachdem die Sitzung rum war, die Mannschaftssitzung, die auch schon bekannt gegeben wurde, waren eben dieselben mehr oder weniger, die gespielt haben, bis auf ein paar Ausnahmen. Denkt dran, Männer, ihr könnt es euch nur selbst schlagen.
So habt ihr voller Selbstvertrauen gestrotzt. Du hast vorhin schon etwas Tolles gesagt. Ich habe in meiner Sendung auch sehr oft Persönlichkeitstrainer und Coaches und du hast vorhin das Wort manifestieren benutzt. Du warst als junger Fußballer im Stadion der Frankfurter Eintracht, Waldstadion damals wahrscheinlich noch, oder? Und hast das manifestiert, irgendwann laufe ich hier mal auf. Mhm. Und das habt ihr wahrscheinlich auch während der Fußball-Weltmeisterschaft so manifestiert, ohne Druck, in einer gewissen Lockerheit und habt dann...
Ja, der Franz als ehemaliger Spieler, der wusste natürlich ganz genau, wann er die Leinen mal anziehen muss. Und da gab es auch Feuer dann im Training, weil du kannst nicht nur rumhampeln. Das geht nicht. Weißt du, klar, du spielst und hast Regeneration, weil wir haben ja meistens um 9 gespielt, die ersten 5 Spiele alle im San Siro. Kannst dir vorstellen, 9 Uhr Spiel, 11 Uhr fertig, Dopingkontrolle. Bis du wegkommst, ist es 12. 1 Uhr Ankunft im Hotel, Nachtessen, 2 Uhr ausmassieren, 3 Uhr fertig, 3:30 ins Bett, Schlaftablette und dann um 9:30 wieder aufstehen. Regeneration, die anderen haben dann trainiert, die nicht gespielt haben. Dann war Pressekonferenz und da bist du wieder auf der Vorbereitung fürs nächste Spiel. Also der Franz hatte A, die Erfahrung als Spieler, als ehemaliger, aber auch, weil er ja auch 86 unser Trainer war in Mexiko, wie er das handeln musste, auch mit der Belastung, hat er natürlich mit Professor Heinz Liesen, der für die Inhalte, für die Trainingssteuerung zuständig war, weil ich den besten in Samas gab, Hockey-Olympiasieger, Fußball-Weltmeister. Und auf den hat der Franz immer gehört. Der Franz wusste ganz genau, in der Heinz sagte, du Franz, machen wir mal schön Piano. Ich weiß noch, als wir uns getroffen haben in Südtirol im Trainingslager, ist ja immer ein Klassiker, Blut abgenommen, Blutwerte waren gecheckt worden. Ja, und da hat der Heinz gesagt, oh, die Werte sehen nicht gut aus, wir können nicht viel machen, machen wir Regeneration, Spannungsaufbau und dann rein in Wettbewerb. Und das war genau richtig. Wir waren auf den Punkt, im ersten Spiel waren wir da. Und wir hatten ja auch, weißt du, du hast ja 4 Wochen langes Turnier, gibt's ja auch mal Phasen, wo du eine Delle hast. Und die Delle musste eben auch irgendwie überstehen. Aber wir hatten eine richtige Delle hatten wir gar nicht. Wir hatten ja klar, vielleicht gegen die Tschechoslowakei nach dem 1-0 der zweiten Halbzeit, wo der Franz ja dann in die Kabine kam und hat da, weiß ich nicht, irgendwann hat er den Fußballschuh in den Kopf geschossen, ja. Vor lauter Wut, weil er irgendwie da total unzufrieden war. Ich weiß nicht, ob du dich an die Bilder erinnern kannst mit ihm. Da lief er wie so ein Hampelmann an der Linie hoch und runter, hat laufend reingebrüllt, was wir für Idioten sind, ja. Aber wir haben auch gesagt, komm, lass ihn brüllen. Wir schaukeln das Ding nach Hause. Das war für mich vielleicht das einzige Spiel, wo wir hätten vielleicht den Sack früher hätten zumachen können. Aber sonst war das alles wirklich souverän. Da war kein Glück dabei. Das war unumstritten. Wir haben uns ja, weißt du, Thomas, wir haben uns ja eigentlich auf Italien gefreut. Du kannst dir vorstellen, unter den ersten 11 5 Spieler, die in der Serie A gespielt haben. Und wir dachten ja eigentlich, Mensch, jetzt kommt noch Italien ins Finale. Und dann gibt das einen schönen Showdown und wir holen hier den Titel. Und da freust du dich aufs nächste Jahr, wenn du die Kollegen dann im Trainingslager siehst mit den Vereinsmannschaften, mit der langen Nase. Aber leider kam es ja nicht dazu, weil ja Argentinien in Neapel eben weiterkam. Aber du hast es auf den Punkt gebracht. Die Mannschaft war fokussiert, die war mutig und hatte keine Angst. Und es gab auch keine Zweifel, weißt du. Also ich kann mich daran erinnern, wir haben gespielt, wir haben trainiert. Ich lag nicht einmal im Bett mit irgendeinem Zweifel oder einem Gedanken oder hätte Fahrradkette. Mir war immer klar, nächstes Spiel, Gegner, die putzen wir weg und dann geht's weiter.
Großartig. Kannst du dich wenigstens noch an den Moment erinnern, als du den WM-Pokal in Händen hielst? Oder ist das auch schon in Vergessenheit?
Nein, an den Moment, glaube ich, erinnert sich jeder Spieler in seinem Leben, wenn er den Pokal gewonnen hat. Du hast so eine, so eine Erleichterung. Weißt du, du stehst dann da nach dem Abpfiff, brauchst vielleicht ein paar Minuten, es ist jetzt vorbei, es gibt kein Spiel mehr. Du hast diesen Pokal gewonnen. Dann dauert es ja eine gewisse Zeit, eine Zeremonie, und dann kommt der erste, der Verlierer dran mit den Medaillen. Dann gehst du dahin, ja, stellst dich auf, dann kommt von der FIFA der Präsident und der Verbandspräsident von deinem Verband kommt mit, oder der Bundeskanzler Helmut Kohl war damals in Rom, der kam dann in die Kabine, und dann kommt erstmal so eine innere Ruhe auf. Weißt du, du bist erstmal innerlich ruhig, denkst, oh, hey, wir haben das Ding geholt. Es hat sich, die ganze Arbeit hat sich jetzt gelohnt, Trainingslager, das ganze Turnier haben wir gut gespielt und jetzt haben wir das verdient, dass wir diesen Pokal haben. Und dann natürlich, weißt du, danach geht das alles so ruckzuck, du gehst in die Kabine, duschen, umziehen, dann ist noch PK, dann ist noch Doping und dann zurück ins Mannschaftshotel und da ging dann die Post ab. Ich weiß noch, ich glaube morgens um 8 oder 9 standen wir mit der Unterhose im Pool, das Weißbier in der Hand. Und dann kam der Sepp Maier auch in der Unterhose irgendwann vorbei und sagte, Männer, wir müssen jetzt mal langsam durchs Zimmer räumen und die Sachen packen, weil die Maschine war der Flughafen.
Aber das war ja ein Sonderflug.
Ja, das war ein Sonderflug und alle waren euphorisch und Adrenalin pur natürlich, aber das sind natürlich unglaubliche Momente. So groß die Enttäuschung war 4 Jahre zuvor in Mexiko nach 2-0, 2-2, wo wir wussten, Mensch, die sind platt, wir drehen das Ding, ja, und haben uns dann noch einen reinlullen lassen. Am Ende des Spiels waren ja auch einige dabei, 86. Aber wie gesagt, diese Freude in Italien, auch noch mit dem Hintergrund, dass 5 in der Serie A gespielt haben damals. Und auch die Unterstützung der Italiener war groß. Weißt du, wir hatten wirklich eine große Unterstützung der Italiener. Ich glaube einfach, dass in Rom, bis auf die paar Argentinier, die da waren, es waren schon auch 20.000 gleich da, aber von den 80.000 da waren 60.000 Deutsch, oder die Italiener waren alle auf unserer Seite. Die wollten einfach, dass wir das Ding gewinnen.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Du hast die Niederlage zuvor angesprochen, die Vize-Weltmeisterschaft 86. Viele sagen ja, dass zuvor oft erstmal eine Niederlage vonnöten ist, um dann so einen großen Sieg zu erringen. Ist das jetzt einfach nur eine Floskel oder siehst du das
ähnlich? Nee, das sehe ich nicht so, weil weißt du, wenn du da bist und Deutschland hatte ja immer den Anspruch, mindestens ins Halbfinale zu kommen. Das war der Mindestanspruch. Und erinnere dich, 82 Finale, 86 Finale, 90 Finale. Ich glaube, es gab keine Nation, die 3-mal in Folge in einem WM-Finale war. Das hat nur Deutschland geschafft. Und von daher wussten deutsche Spieler damals schon in dieser Zeit, also du musst hier bis zum Schluss dabei sein. Denn wenn du im Halbfinale bist, auch wenn du verlierst, spielst du im 3., 4. Aber alles andere kam thematisch für uns innerlich gar nicht in Frage. Also ich weiß noch, 94, als wir ausgeschieden sind gegen Bulgarien in New York, Viertelfinale, das war eine Schmach für uns. Was haben wir eigentlich hier gemacht? Ja, Katastrophe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also der Anspruch an uns selbst war riesig, der Anspruch auch vom Verband an die Mannschaft war immer groß, ja, dass man einfach gesagt hat, du musst mindestens in den letzten 4 kommen. Das hat sich natürlich heute alles ein bisschen gedreht.
Du hast den Charakter der Mannschaft angesprochen, wir legen die mal auf den Monitor. Was für großartige Spieler in schönen Trikots, ja. Schwarz-Rot-Gold.
Ja, schön, gell? Schöne Farbe, oder?
Ja, wir hätten jetzt auch das Auswärtstrikot nehmen können. Kannst du dich noch erinnern?
Das Grüne, auch schön, ja.
Grün. Heute ist das Auswärtstrikot der deutschen Fußballnationalmannschaft pink. Mhm. Wie gefällt dir das?
Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das auch jetzt gesehen. Ich glaube, ich habe auch den Werbespot dazu gesehen. Also ich weiß auch nicht, wieso mit solchen Traditionen bricht auf einmal. Ich denke einfach, dass der Vertragspartner Adidas die Marketingabteilungen von diversen Playern gesagt haben, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Farbe im Spiel, wegen der Vielfältigkeit, um vielleicht auch Vogue zu sein, und hat sich dann entschieden, eben ja, diesen Pink einen Trigger rauszugeben. Aber ganz ehrlich, Thomas, mich interessiert es nicht.
Wärst du früher in so ein Trikot reingeschluckt?
Nee.
Was hätte die Mannschaft gesagt zum Ausrüster?
die hätte schon dem Ausrüster was gesagt, ja.
Das waren wahre Persönlichkeiten, die man hier auf dem Foto sieht. Unter anderem sieht man da auch Andy Brehme, der ja im vergangenen Jahr, glaube ich.
Nee, dieses Jahr.
Dieses Jahr verstorben ist.
Ja, ganz traurige Geschichte. Weißt du, wenn einer so mit Anfang 60 stirbt, mit dem du so viel erlebt hast, ja, das macht dann schon nachdenklich, muss ich dir echt sagen. Dies Jahr war kein gutes Jahr für unser Team. Erst der Franz verstorben, da waren wir bei der kleinen Trauerfeier alle. Dann bei der nächsten kleinen Trauerfeier der Andi verstorben. Also ist 24 wirklich für die 90er-Truppe kein gutes Jahr.
Was waren so für dich die herausragenden Führungsspieler dieser Mannschaft? Kann man da überhaupt einen rausnehmen?
Und ich meine, der Lothar hat natürlich als Kapitän beziehungsweise als vielleicht der am polarisiertesten Spieler so ein bisschen im Vordergrund gestanden, aber die Mannschaft hatte von hinten bis nach vorne nur Persönlichkeiten auf dem Platz stehen, die Klasse hatten und wo du eben auch weißt, die machen ihren Job. Thomas, gewinnen tust du so ein Turnier, wenn du hinten keinen kriegst. Das ist die alte Fußballregel, die gilt heute nach wie vor. Solange du keinen kriegst, bist du mit im Spiel.
Und die Mannschaft setzt sich zusammen aus komplett, wie sagt man heute so schön, Bio-Deutschen oder?
Was ist denn das?
In den letzten Jahren ist das
ach so, mehr und mehr. Verstehe. Ja, also ich würde auch sagen, wenn du mal die Namen durchgehst, sind das alles Deutsche, ja, die keinen Migrationshintergrund haben. Da hast du recht.
Spielt Nationalstolz dann bei so einer WM?
Ja, auf jeden Fall. Allein schon das Singen der Hymne. Kannst mal schauen, wie wir früher die Hymne gesungen haben. Das pusht einen auch auf, wenn da 11 Mann auf dem Platz stehen und die Hymne singen. Das pusht.
Vielleicht sollten einige von euch mal den aktuellen Nationalspielern Nachhilfeunterricht geben, wie man denn
zum Singen einer Hymne auch Kraft schöpfen kann. Wir können doch die Spiele anschauen, kannst du doch überall nachschauen und auch die Vorberichterstattung. Da wurde breiter Brust aufgetreten und laut gesungen.
Du hast vorhin schon Franz Beckenbauer angesprochen. Da gilt es natürlich auch noch, ein Wort darüber zu verlieren. Was bedeutete dieser Trainer für dich?
Ja, der Franz hat ja einen Umbruch eingeleitet nach der EM 84, wo er ja auch wahrscheinlich ungewollt erstmal auf Knien gebeten wurde, Teamchef zu machen. Er hat es dann gemacht. Er hat ja schon Veränderungen 86 eingeführt mit jungen Spielern wie Michael Fronzek, wie mir, Olaf Thon. Wir waren ja so die Ersten, die von den Jungen dabei waren. Und ich habe ja dann damals auch in Mexiko auch noch die alte Garde erlebt, weißt du, so ein Toni Schumacher, ein Hans-Peter Priegel, eine Karl-Heinz Förster. Das waren ja nochmal ganz andere Typen als unsere Generation dann. Und und nach dem Turnier, obwohl im Finale, ging es mit dem Umbruch weiter. Die Mannschaft wurde verjüngt. Und ich denke, dass der Franz auch aus 86, aus dem Turnier auch gelernt hat, was Medien angeht, was Unruhe angeht, im Umfeld der Mannschaft, etc. etc. Und 90 wurde einfach generalstabsmäßig geplant. Also wir waren da in Kaltern, am Kalterer See, abgeschirmt. Es gab sehr begrenzte Freizeitaktivitäten, Besuche von Familien. Der Fokus lag auf der Vorbereitung, auf der Erholung, auf dem Spiel, auf dem Gegner. Und auch als wir umgezogen sind, dann in die Nähe vom Krummer See, waren wir in so einem abgelegenen Kloster. Da wurden die Schotten auch dicht gemacht. Es gab auch damals vom DFB, das war früher auch so schon in den 80er Jahren oder in den 70er Jahren, auch immer die Ansage, also wenn ihr im Halbfinale seid, dann werden dann Frauen, Freundinnen, Familie eingeladen. Vorher gibt's keinen Besuch. Also das war eine alte Regel, ja, da wusste jeder Bescheid. Und und so hatten wir weder Ablenkung. Wir hatten auch mal ein, zwei Tage frei, weil wir mal Blödsinn gemacht haben. Ich weiß noch, nach dem Spiel in Holland, da hatten wir 2 Tage frei. Da sind wir mal am Gardasee gefahren zum paar Spezies und ein bisschen Wasserski. Da hat der Franz natürlich dann, nachdem wir zurückgegangen und haben ihm das gestanden, gesagt, ihr Deppen, habt ihr es ja noch alle. Kannst du dir vorstellen, wenn da was passiert wäre, ja. Einfach in der Euphorie. Und da hat er gesagt, okay, ihr drei, kein Training, geht's massieren und morgen steigt ihr wieder ein. Kam nie was raus.
Großartig, oder? Wenn man einen solchen Trainer hat, ja, der mit Spielern so umzugehen weiß und sie dadurch natürlich auch mehr oder weniger nötigt, ihre Bestleistung abzurufen, schon allein aus Dankbarkeit. Ne?
Erstmal das, wir hatten eine wunderbare Beziehung zu ihm, der war wie ein Vater für uns. Und er wusste auch, wenn es hart auf hart kommt, wer sind seine Gladiatoren, auf wen kannst du dich verlassen? Das wusste er aber auch. Und das musst du aber immer wieder unter Beweis stellen. Das ist ja kein, also hast ja keinen Freifahrtschein. Wenn du damals Deutschland gehießen hast, warst du immer der Favorit. Jeder wollte dir die Suppe reinspucken und wollte es dir schwer machen. Aber eins kann ich dir sagen, gegen die Gegner, gegen die wir aufgelaufen sind, die wussten ganz genau, da stehen jetzt 11 Jungs auf dem Feld, das wird hier eine harte Nuss und die tun auch weh. Also da gab es schon einen großen Respekt gegenüber der deutschen Mannschaft, weil einfach die Reputation und die Erfolge im Weltfußball so herausragend waren, dass wir schon wussten, wir haben hier ein Standing. Wir kommen ja nicht irgendwie als Underdog hier um die Ecke, sondern hier kommt eine Mannschaft eben, die Weltniveau hat, die internationale Anerkennung hat. Und das musste ich aber immer wieder verdienen und auch bestätigen. Und der Franz war eben auch einer, der detailverliebt war, ob das Ausmassieren war nachts. Weißt du, also der hat da nichts dem Zufall überlassen, weil diese kleinen Mikroverletzungen, die sich über 4 Wochen ansammeln, hinten raus musst du gucken, dass du eine Luft hast. Und wenn du eben da eine Kleinigkeit, weißt du, und da eine Kleinigkeit hast und das wird nicht austherapiert, dann reduziert das vielleicht 1, 2, 3% von deiner Leistung und das langt dann in der Weltspitze manchmal, um eben nicht den Titel zu holen. Und da war er wirklich wie so ein Generalfeldmarschall. Da wurde genau alles eingetackert, vorgegeben, so wird das gemacht und da gab es auch keine Widerrede. Weil wir haben ihm ja auch vertraut, weißt du. Und genauso konnte er auch uns vertrauen, auch wenn wir mal einen Scheiß gemacht haben, weil er wusste ganz genau, er war auch Spieler, der musste mal die Leine loslassen und mal locker lassen, weil so ein Turnier, Thomas, ist lang. 4 Wochen Vorbereitung, also 4 Wochen Turnier, 2 Wochen Turniervorbereitung sind 6 Wochen oder 6,5 Wochen. Bist du Tag und Nacht nur mit 30 Männern zusammen.
Mit wem warst du im Zimmer?
Immer mit Rudi Völler. Oh. Mit Frau Völler. Herr Berthold, Frau Völler.
Mit Käthe.
Ja, der kommt ja auch von mir.
Interessant. Ja. Steht ihr denn alle noch so ein Stück weit in Verbindung?
Ja, auf jeden Fall. Wir stehen ein Stück weit in Verbindung. Der Litti hat jetzt auch ein kleines Video gemacht für die aktuelle Mannschaft, wo alle von der 90er-Truppe was rausgehauen haben, ja, den Jungs Glück gewünscht haben fürs Turnier. Das wurde dann, glaube ich, auch ins Netz gestellt. Wir haben da auf jeden Fall immer Kontakt und es gibt ja immer alle 5 Jahre ein Treffen. Letzte Treffen war am Chiemsee, das war 23, leider ohne Franz. Wir dachten, er schafft's noch, ja, aber da hat Hadi schon gesagt, ihm geht's nicht gut. Und das vorletzte Treffen war in der Toskana, das war 20, da war er noch dabei. Da muss ich dir sagen, sah schon schlecht aus. Sah schon aus wie ein alter Mann, gebückte Haltung, kaum eine Stimme, ganz leise gesprochen, ja. Sah nicht gut aus. Da habe ich auch gedacht, Mensch, die letzten 5, 6, 7 Jahre, ja, mit den ganzen Krankheiten, Augeninfarkt, Herzinfarkt, im Knie was, eine Bandscheibe was, der hatte ja laufen was. Das dann mit seinem Sohn.
Wenn Thomas Berthold mit jenen zusammenkommt, die ja dann auch noch so ein bisschen im Sport geblieben sind, Rudi Völler, ja nach wie vor in Amt und Würden, Klinsmann war dann gegen später Bundestrainer, Matthäus sieht man quasi jedes Wochenende vor den Fernsehkameras. Und jetzt kommt der Thomas Berthold dazu, der sich ja speziell in den letzten 4 Jahren so ein bisschen anders entwickelt hat. Was sagen denn deine ehemaligen Mannschaften?
Die sagen da gar nichts. Also ich weiß auch nicht, was du mit anders entwickelt hat, meinst. Du meinst vielleicht, eine gewisse Haltung hatte zu diversen Themen.
Richtig, das meine ich speziell.
Eine Haltung hat ja nichts mit Entwicklung zu tun. Ich habe eben zu gewissen Themen eine Haltung und meine Meinung. Da haben die Jungs von mir aber überhaupt kein Problem mit. Vielleicht sehen die das vielleicht sogar insgeheim genauso. Haben es noch nicht nach außen artikuliert, weil der eine eben, keine Ahnung, für den Verband arbeitet, ja, und da ein bisschen die Füße stillhalten muss. Und der andere da Verbindung hat zu Medien, wo er eben auch den Ball stillhalten muss. Ich habe das ja selbst erlebt bei mir, Thomas. Ja, du bist da konditioniert von den Medien. Aber ich habe einfach gesagt, Wahrheit, also die Wahrheit muss mal ausgesprochen werden. Und gerade was, wenn du die letzten 4 Jahre ansprichst, ist ja alles eingetroffen, was die mit Haltung zu allen Themen gesagt haben.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ich finde es sehr schön, dass du hier das nochmal ganz klar verdeutlicht. Das hat nicht etwas mit Entwicklung zu tun, sondern ganz klar mit Haltung und auch einem Hang, die Wahrheit zu vertreten. Das ist auch Authentizität. Jetzt ist es ja so, dass da warten sicherlich auch einige auf eins Zuschauer darauf, der Thomas Berthold mit Beginn der Corona-Pandemie sehr kritisch wurde und vieles hinterfragt hat, insbesondere die Maßnahmen, die Einschränkung der Freiheitsrechte, der Grundrechte der Menschen und dass man dich dann sogar, ganz im Gegensatz zu allen anderen aus deiner ehemaligen Mannschaft, allen anderen Fußballprofis, auf Demonstrationen hat sprechen hören.
Ja, das hat vollen Hintergrund. Wir haben das zu Hause in der Familie diskutiert. Meine Frau war schon vor mir auf großen Demos, ist mitgelaufen in Berlin. Und ich habe dann auch im Alltag erlebt, weißt du, wenn ich aus dem Haus bin in Frankfurt und habe dann gesehen, Kinder mit Maske stehen, verängstigt an der Wand, wenn einer ohne Maske an ihnen vorbeiläuft, da dachte ich mir, hey, also ich möchte nicht irgendwann mal bei mir, keine Ahnung, den Deckel oben drauf und beerdigt werden und meine Kinder oder meine Enkelkinder sagen, wieso hast du denn damals nichts gesagt, Alter? Und da ist bei mir der Wunsch, nicht der Wunsch gewachsen, sondern da stand für mich klar, wenn sich eine Möglichkeit ergibt, da werde ich meine Stimme erheben und die Dinge ansprechen, die ich für falsch halte. Und diese ganze Lügerei der letzten Jahre in den Medien von Politikern, das wurde ja bis heute nicht klargestellt. Man versucht ja alles unter den Tisch zu kehren. Und die Konsequenzen sehen wir tagtäglich. Schau mal, wie viele Sportler, egal welche Sportart, seit den letzten 2-3 Jahren, jetzt nimmt es vermehrt zu, sterben. Und was liest du darüber? Ja, nicht viel.
Insbesondere wird nie nach den Ursachen, nach den Gründen gefragt.
Genau.
Es wird einfach plötzlich und unerwartet. Plötzlich
unerwartet gestorben. Und wegen der Verwandtschaft und den Familienmitgliedern bitten wir um Nachsicht und möchten jetzt keine weiteren Fragen stellen.
Jetzt warst du ein Liebling der Systemmedien. Du wurdest immer wieder eingeladen, natürlich auch als Fußballexperte. Jetzt standst du da plötzlich auf der Seite der Corona-Maßnahmenkritiker. Wie bist du denn mit dem Gegenwind umgegangen? Hat er dich unerwartet getroffen oder hast du gewusst, wenn ich das jetzt mache, dann hagelt es?
Also mir war schon klar, dass meine Medienauftritte sich sehr, sehr stark oder ich will nicht sagen reduzieren lassen, dass das erstmal beendet sein wird. Und so war das eben auch. Wenn du nicht systemkonform dich verhältst, egal zu welchem Thema, dann stehst du auf der schwarzen Liste. Und bist du erstmal außen vor. Und so war das bei mir eben auch. Aber ich habe mir einfach gesagt, ich als Mensch, ich kann doch nicht rumheucheln und eine andere Meinung vertreten und dann wieder zum Sender gehen und dann irgendwie was von mir geben. Da bin ich nicht der Typ so. Weißt du, da fühle ich mich unwohl. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du was, es gibt kein Zurück mehr. Ich habe hier meine Meinung, ich habe hier meine Haltung, ich stehe dazu. Und wenn es eben so ist, dann hatten wir eine schöne Zeit und die Zeit ist jetzt beendet.
Wie beurteilst du aus heutiger Sicht, insbesondere nachdem wir ja alle auch die weitestgehend ungeschwärzten RKI-Protokolle kennen, das Verhalten vieler Sportchefs oder aber auch Trainer zu Zeiten von Corona und zu Zeiten auch der
Es gab ja schon diverse Vereine, die Pro-Impfung kandiert haben. Es gab auch, ich weiß noch, DFB-Pokalfinale in Berlin. Das siehst du auf einmal einen riesen Werbebanner Pro-Impfung vom DFB. Da frage ich mich manchmal, was ist mit den Leuten los? Weißt du? Mhm. Die sollten mal Wissenschaftler fragen, Immunologen fragen, was ungetestete Impfungen in deinem System verursachen können. Und ich als ehemaliger Leistungssportler, ich habe ja mit meinem Körper 20 Jahre zu tun gehabt, weißt du? Ich habe mit allen Spezialisten auf der Welt gearbeitet, wenn es um irgendwelche Verletzungen kam. Weil du hast ja für jeden Fehler des Körpers, hast du irgendwo einen Spezialisten sitzen. Und da habe ich mir nur gedacht, was ist mit den Leuten los? Wieso sind die so verblendet? Du kannst nicht deine Gesundheit aufs Spiel setzen, nur weil dir irgendeiner was suggeriert, das ist jetzt eine Impfung A, B, C, D, was weiß ich. Die nächste Pandemie ist wahrscheinlich eh vorbereitet, um die Ecke kommt. Und dann, wenn dann das Ding mal eingeschlagen hat, was passiert denn mit denen, die Nebenwirkungen, sogenannte Long-Covid, das ist keine Krankheit, das ist eine Impfnebenwirkung haben. Was passiert denn mit denen? Wer kümmert sich um die? Wer kümmert sich um die Verstorbenen? Und so weiter. Kein Mensch.
Was hast du dir gedacht, als zum Beispiel der Freiburger Trainer Christian Streich in einer Pressekonferenz Menschen, die kritisch waren und die sich auch nicht haben impfen lassen wollen, mehr oder weniger diffamiert hat?
Tja, was soll ich dazu sagen, Thomas? Der ist nicht der Einzige gewesen. Es gab andere Vereinsvertreter, das sind Uli Hoeneß waren, Peter Fischer war von Eintracht Frankfurt. Die haben sich da klar positioniert. Da kann ich einfach nur sagen, was ist mit den Leuten los? Was ist mit den Menschen los? Verstehst du?
Ja,
die, sich vor allem in ein Feld begeben, die haben weder von Biochemie eine Ahnung, ja, noch können die beurteilen, was wirklich passiert in einem Körper. Können die gar nicht beurteilen.
Das wie kannst wäre du denn tatsächlich mal eine Story. Du beurteilst
den Käse nachplappern,
auch
den irgendwelche Leute denen ins Ohr reinlegen, dass sie das eben jetzt mal loslassen sollen. Kannst du sowas machen?
Ja,
das ist unverantwortlich.
Auf die Frage suchen wir ja eine Antwort. Jetzt ist ja ein Bundesliga-Trainer auch ein Stück weit ja, informiert über den Körper eines Athleten. Er arbeitet ja auch mit einem medizinischen Stab zusammen.
Was mich betrifft, meine Frau,
der ja gefühlt 5 Jahrzehnte Trainer ist, beziehungsweise auch Spieler war.
Ich kann es dir nicht sagen, ob die mal was gesteckt bekommen haben von einer anderen Institution oder aus dem Verein raus. Ich musste auch was sagen. Es gab ja auch mal eine Phase, da fingen auf einmal die Trainer an, auch was über den Krieg zu sagen. Und da habe ich gedacht, Leute, was ist mit euch los? Ihr seid Trainer, ihr seid ja nicht Politologen. Was sollen diese Parolen? Das ist Propaganda, das ist billig. Ja, aber ich habe so einen Eindruck gehabt, als ob einfach so ein von oben ein Auftrag kam, dass Verantwortliche bei der einen oder anderen Gelegenheit medial dann mal in die Richtung was sagen sollen. Und zwar pro System. So kam es mir vor.
Was ja auch einiges dann sagt über ihren Charakter.
Und, ja, da hast du recht. Dauern.
Fußball und
bis
Politik.
Bis es mal einen Aufschrei in der Bevölkerung gibt.
Im Vergleich zu deiner
auf den ich jetzt schon lange gewartet habe, die letzten Monate.
Da hat sich was gewandelt.
Definitiv. Früher hat man ja immer diesen Spruch auf Verbandsebene gehört. Fußball und Politik muss strikt getrennt sein. Das war ja mal so ein Leitspruch. Ob das damals wirklich schon so war, muss ich dir sagen, kann ich auch nicht rückblickend beurteilen. Denn ich war noch zu jung. Habe mich auch damals nicht mit Politik beschäftigt. Heute, mit einem gewissen Abstand, muss man ganz klar sagen,
dass
natürlich die Politik auf nationaler, internationaler Ebene schon einen großen Einfluss hat auf ihre Vertreter, Funktionäre, Verbandspräsidenten. Das steht außer Frage. Weil einfach zu viele, gerade beim Thema Fußball, zu viele Menschen über das Thema Fußball gefangen werden können. Siehst ja, 22 Millionen Zuschauer beim ersten Spiel gegen Schottland jetzt zur Euro, was das für eine Dimension ist. Von daher würde ich gerne darüber nachdenken, beziehungsweise ich bin auch gerne einer, der auch gerne träumt, ja, oder nimmt den Ball von Frau Baerbock auf, die von dem Friedensmärchen statt Sommermärchen sprach. Also wenn dem so ist oder sein sollte, glaube ich schon, dass der Fußball die Kraft hat, auch solche Hindernisse zu überbrücken. Ich kann mich daran erinnern, mir hat mal mein Freund Didi Drogba erzählt, es gab in der Elfenbeinküste einen Rebellenkrieg. Und da hat der Verband entschieden, ein Spiel der Nationalmannschaft, die ja jetzt auch noch Afrikameister geworden sind, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieses Jahr, Afrikameisterschaft in der Elfenbeinküste, da haben die ein Spiel dahin verlegt und ein halbes Jahr später wurde ein Friedensvertrag unterschrieben. Das wäre dann mal eine Story, ja. Wenn durch so eine Euro es dazu kommt, dass der Krieg zwischen der Ukraine und Russland beendet wird. Das wollen die auf keinen Fall aufgeben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schweiz aktiv in irgendeinen Krieg eingreift. Das glaube ich nicht. Und ich bin auch sehr erfreut gewesen, als ich letztens ein Video aus Italien gesehen habe, von einem italienischen Politiker, der auf der Bühne sagte, in Richtung Frankreich, lieber Macron, wenn du in den Krieg ziehen willst, dann zieh den Helm auf und geh an die Front, aber geh uns Italienern nicht auf die Eier.
Ich vermute, es wird Salvini gewesen sein.
Es war Salvini, genau. Und das gibt schon mal eine gewisse kleine Hoffnung, dass es auch Länder gibt, auch, denke auch, dass zum Beispiel die Ungarn das genauso sehen. Da hat ja Viktor Orban auch gesagt, dass die 100 Milliarden Euro, die mittlerweile schon in den Krieg geflossen sind, die hätte man lieber in die Volkswirtschaft in die Europäische stecken sollen. Also, dass da Europa schon gespalten ist, was das Thema an sich angeht.
Liebe Zuschauer, Thomas Berthold ist politisch sehr, sehr gut informiert. Das sieht man auch in unseren Sondersendungen zur Europameisterschaft, wo wir ja auch immer wieder die Gelegenheit nutzen, um über politische Geschehnisse zu sprechen, die sich auch auswirken auf den Fußball. Zum Ende dieser Sendung möchte ich gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, was Thomas Berthold denn nach der Karriere so gemacht hat. Du warst kurzfristig auch mal Manager, da wirst du festgestellt haben, ist vielleicht nicht unbedingt dein Metier. Dann hast du Fußballreisen organisiert.
Ich habe eigentlich als Unternehmer relativ viel gemacht. Ich habe ja mit dem Geschäftspartner auch in Tübingen haben wir einen Stadtteil entwickelt, Neckarbogen, kannst mal gucken, neckarbogen.de. War eine alte Industriebrache. Jetzt steht da mittlerweile Wohnungen und Gewerbe drauf. Ich arbeite aktuell an einem Arena-Projekt mit dem internationalen Team. Also wir beschäftigen uns mit der Entwicklung, die ist abgeschlossen, mit dem Betrieb ist abgeschlossen. Und wir sind gerade beim Thema Finanzierung. Das ist sehr, sehr spannend. Von daher habe ich immer noch eine Beziehung zum Fußball. Findet in Norditalien statt, das Ganze. Habe es nicht so weit dahin mit dem Auto von mir zu Hause. Aber sonst muss ich dir sagen, der Fußball vereinnahmt mich nicht mehr so, wie das vielleicht vor 15 Jahren, 10 Jahren der Fall war, wo das Wochenende, die Konferenz am Samstag, das war so ein Termin, der stand einfach im Kalender. Das ist schon lange, lange vorbei.
Du wirst demnächst 60.
Ja.
Ein runder Geburtstag. Udo Jürgens hat zwar gesungen, mit 66 geht das Leben erst so richtig los. Aber ich vermute, du hast auch noch ein bisschen was vor. Was steht noch so auf deiner Agenda? Was willst du noch erleben? Was willst du noch gemacht haben?
Das Beste kommt noch. Ja. Das Beste kommt zum Schluss. Mhm. Also wie gesagt, ich bin guter Dinge, dass wir dieses Arena-Projekt abschließen werden. Das ist revolutionär. Auch von der Ingenieurtechnik her, sagenhaft. Da arbeiten unter anderem auch die Leute mit, die Santiago Bernabeu entwickelt haben. Also das ist eine spannende, ganz spannende Geschichte, dass da was Nachhaltiges, ein Fußabdruck hinterlassen wird für die nächsten 100 Jahre. Das ist ein spannendes Thema. Ja, und sonst muss ich sagen, bin ich dankbar, dass ich meine Frau habe, die mich auf einen gesunden, organischen Lifestyle gebracht habe. Ich esse seit über 20 Jahren kein Fleisch mehr. Und wir leben, wie gesagt, wir sind da sehr konsequent, weißt du, ob das Bett ist, die Waschmittel sind, das Wasser ist, etc., etc. Wir passen auf unsere Gesundheit auf, stärken uns. Und ich bin auch der Überzeugung, dass der Körper, mit dem hatte ich schon lange Jahre zu tun, dass der solche Kräfte entwickeln kann, wenn du ihn entsprechend pflegst. Die Selbstheilungskräfte aktivieren, kann wahre Wunder bewirken. Und ich letzte Anekdote noch zum Abschluss für die heutige Sendung. Ich habe einen sehr guten Osteopathen, der mich schon zu meiner aktiven Zeit begleitet hat, in Belgien, ist vielleicht der beste Osteopathen in Deutschland. Hat auch lange beim VfB gearbeitet. Das ist auch so ein ganzheitlicher, ja, der anders denkt, think different. Der sagte mir letztens, du, ich habe letztens mit einem Chirurgen gesprochen, der hat sein Leben lang Schultern operiert. Hunderttausende von Schultern. Und weißt du, was der mir gesagt hat nach seiner Karriere? Er würde, wenn er heute wieder neu anfangen würde, keine einzige Schulter mehr operieren. Nur noch manuelle Therapie.
Faszinierend.
Ja, spannend.
Liebe Zuschauer, wenn Sie auch mit 60 noch so gut aussehen wollen wie Thomas Berthold, dann fragen Sie ihn noch mal, was er alles macht. Das hat mit Lebensmittel zu tun. Nicht mit Nahrungsmittel, sondern mit Lebensmittel.
Disziplin, Bewegung, viel Bewegung. Green Smoothie jeden Tag, Wildkräuter rein, aber da musst du mit meiner Frau sprechen, weil die ist da in den Themen so fit und so gut unterwegs, die passt auf mich auf.
Sagt deiner Britta ganz liebe Grüße. Wenn Sie mehr von Thomas Berthold sehen und hören wollen, bis zum Ende der Fußball-Europameisterschaft gibt es die Berichterstattung hier bei Auf 1 mit diesem großartigen Experten. Für heute sage ich vielen herzlichen Dank, lieber Thomas. Das war eine interessante Ausgabe von Spielmacher Auf 1. Wir sehen uns ja noch bei der EM-Übertragung. Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns gewogen. Teilen Sie diese Sendung sehr gerne mit Ihren Freunden und Bekannten, wenn Sie sagen, das war und ist sehenswert. Bis zum nächsten Mal bei Spielmacher auf 1.